Es ist 1949. Wir befinden uns in München beim Gründungskongress des DGB. Hans Böckler tritt ans Rednerpult. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ringt man in Deutschland darum, wie das Land wieder aufgebaut wird. Die Frage ist, wie schaffen wir eine Demokratie mit einer aufstrebenden Wirtschaft?
Als Gewerkschaftler jedenfalls müssen wir immer wieder betonen, dass wir das neoliberalisierende Spiel, das heute in Westdeutschland Geltung hat, für mehr als bedenklich halten. In unseren Reihen kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die derzeitige Wirtschafts- und Sozialordnung und die beiden entsprechende Politik unter keinen Umständen die Ordnung sein kann, unter der wir in den Notstands- und Elendsgebiet, zu dem Deutschland nach dem Kriege geworden ist, leben und wieder gesunden können.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Hi, das, was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus einer Rede von Hans Böckler aus dem Jahr 1949. Genauer gesagt vom Gründungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und dieser historische Ausschnitt setzte in der Bundesrepublik den Startpunkt für den Aufstieg der Mitbestimmung bis in die Aufsichtsräte deutscher Großkonzerne. Eine Entwicklung, die bis heute weltweit einzigartig bleibt. Und damit kann ich sagen, willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Fokus Aufsichtsrat. Ich bin Linda Achtermann, freie Journalistin und mit bei mir dabei, wie immer, Cosima Steltner, meine Kollegin vom IMU. Hi Cosima.
Hallo Linda und herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge zum Doppeljubiläum. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer.
Genau, wir feiern heute nämlich 75 Jahre Montanmitbestimmung und 50 Jahre Mitbestimmungsgesetz. Und gerade haben wir ja Hans Böckler gehört, wie er 1949 basically die Mitbestimmung in allen Wirtschaftszweigen gefordert hat.
Ich muss auch sagen, ich kriege immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich diese Ausschnitte höre. Also diese Reden, davon gibt es ja auch noch andere Ausschnitte, die sind einfach geschichtsprägend so. Ne? Die haben die deutsche Geschichte extrem geprägt, das Land, unser Land verändert und auch unsere Wirtschaftsordnung ganz, ganz erheblich geprägt. Dinge, die da beschlossen worden sind. Und die Unternehmensbestimmung, die daraus entstanden ist, für die das der Grundstein war, die ist bis heute einzigartig, das ist schon gesagt, etwas, auf das wir wirklich stolz sein können. Und stolz, deswegen feiern wir auch dieses Jahr und wollen uns in dieser Folge speziell dazu mal anschauen. Wir haben es ja auch in der Einleitung schon gesagt, es gibt natürlich das Notarbestimmungsgesetz, das Mitbestimmungsgesetz, wie sind die jeweils zustande gekommen, was dazwischen passiert, auch politisch. Und dann am Ende natürlich auch die Frage noch, wie funktioniert Unternehmensbestimmung heute? Und wie funktioniert sie in Zukunft? Brauchen wir sie in Zukunft noch? Mal ganz ketzerisch.
Da kann man auch direkt sagen, ja, okay, wir sagen, ne, Spoilern. Wir wissen schon, für uns ist klar, wir brauchen die in Zukunft. Aber
ich weiß noch, wo ich arbeite, ja.
Aber trotzdem muss man sich diese Frage ja auch einfach stellen oder sich gefallen lassen, dass sie gestellt wird, weil das passiert ja. Wir erleben tagtäglich, monatlich, jährlich Angriffe auf die Mitbestimmung und die Frage stellen nicht wir, sondern man hat das Gefühl, die Frage stellt auch so ein bisschen die Zeit und die Umgebung um uns rum.
Also für mich ist das manchmal ganz irritierend. Ich kann dir zum Beispiel mal erzählen, ich habe gerade gesagt, wir sind schon etwas, worauf wir stolz sein können. Dazu gehört ja auch der Arbeitsdirektor. Und wir hatten 2024, also vor rund 2 Jahren, habe ich eine Delegation begrüßt bei uns in der HBS aus Südkorea. Eine Delegation an Labor Directors. Denn Südkorea hat erst vor 4 Jahren, das ist 2022, die Labor Directors in öffentlichen Unternehmen eingeführt. Also es ist nicht original der Arbeitsdirektor, so wie es bei uns ist, denn die haben ein anderes Corporate Governance System. Also die haben quasi nur ein Leitungsgremium. Da sind Vorstand und Aufsichtsrat nicht unterteilt. Deswegen kann man es nicht ganz vergleichen. Aber da gibt es quasi einen Vertreter der Beschäftigten gewählt in der Unternehmensleitung, Labor Directors. So, und die sind nach Deutschland gekommen zu uns, zu HBS und zu den Gewerkschaften, um sich mal anzuschauen, wie das hier funktioniert. So, und das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass es aus der Zeit gefallen ist, ganz im Gegenteil. Es wird an anderen Ländern drauf geschaut und hier bei uns wird es aber in der EU angegriffen. Ne? Jetzt aktuell die EU Inc., wir haben, glaube ich, beide noch die letzte Folge im Kopf. Immer wieder wird da diese Ursache-Wirkung beschrieben. Für Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichen Erfolg müssen die Unternehmen frei sein und frei agieren können. Wir sagen, wir halten immer wieder dagegen, klar. Aber heute wollen wir uns auch noch mal ein bisschen das Ganze auf einer anderen Ebene anschauen. Nicht nur auf der Erfolgsebene, sondern auch auf einer historischen, demokratischen Ebene. Da freue ich mich drauf.
Genau, wir wollen so ein bisschen aus der Geschichte lernen. Ne? Ich habe mehrere Interviews geführt, zwischen denen wir immer so ein bisschen überleiten und nochmal zusammenfassen. Ich habe mit einem Historiker gesprochen, einer Juristin, einer Kollegin vom IMU, dann auch nochmal zwei Kollegen, die Mandate in Aufsichtsräten haben. Einer von ihnen auch vom IMU, ein anderer Kollege Gewerkschaftsvertreter. Und da wollen wir so ein bisschen mehr erfahren, ne? Wie Aufsichtsräte durch ihre Mandate die Wirtschaft von morgen mitgestalten, wo sie mitsprechen und wo wir vielleicht Antworten auf all diese Fragen, die aktuelle Zeit aufwirft, auch finden können.
Also bitte einmal alle anschnallen, wir reisen durch die Zeitgeschichte. Der erste Stopp 1951, die Verabschiedung des Montanmitbestimmungsgesetzes.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Bundesregierung hat die bindende Erklärung abgegeben, unverzüglich Bundestag und Bundesrat ein Gesetz zu unterbreiten, durch dessen Annahme die zwischen den Sozialpartnern getroffenen Vereinbarungen geltendes Recht werden. Nach dem Erlass dieses Gesetzes werden die Aufsichtsräte in den beiden Grundstoffindustrien künftig paritätisch besetzt sein. Damit ist in der Eisen- und Stahlindustrie und im Bergbau ein erster Schritt auf dem Weg zur Neuordnung der deutschen Wirtschaft getan.
Am 21.05.1951 tritt in Deutschland das Montan-Mitbestimmungsgesetz für Kohle- und Stahlunternehmen in Kraft. Gerade haben wir Hans Böckler gehört, der den Kompromiss um diesen Gesetz damals im Radio verkündet hat. Denn dieses Gesetz auf den Weg zu bringen war alles andere als einfach und gipfelte in der Ankündigung eines Generalstreiks, massenhaften Kündigungen und einem Kräftemessen zwischen Kapital- und Arbeitnehmervertretungen. Was genau damals los war und warum der Goldstandard der Mitbestimmung am Ende auch ein Kompromiss war, das bespreche ich jetzt mit Dr. Karl Lauschke, er ist Historiker und Mitbestimmungsexperte. Hallo Karl, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Wir haben ja gerade im Ausschnitt gehört, Hans Böckler hat es verkündet, dass Streiks und Kündigungen in der Montanindustrie zurückgenommen wurden. Kannst du uns einmal beschreiben, was war denn in den Wochen und Monaten vorher passiert, dass es überhaupt so weit kam, also zu so einer Androhung von einem so riesigen Streik im Bergbau, Eisen und Stahl?
Es begann eigentlich mit der Regierungserklärung von Konrad Adenauer 1949. Er hatte nämlich angekündigt, dass die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zeitgemäß neu geregelt werden sollten. Er hat selbst aber keinen entsprechenden Vorschlag gemacht, keinen Entwurf geliefert, sondern hat das den Gewerkschaften und den Arbeitgebern überlassen, auszuhandeln, wie so eine Rechtsbeziehung neuer Art gestaltet werden sollte. Die entsprechenden Vertreter der Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich dann über das gesamte Jahr 1950 zusammengesetzt, diskutiert, aber man bekam keinen Konsens. Überhaupt nicht. Es spitzte sich immer mehr zu. Und von daher war klar, dass im Grunde genommen auf dieser Ebene der Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, der Gewerkschaften also, dass da überhaupt keine Einigung zustande kommen konnte. Das war also eine sehr festgefahrene Situation. Und genau in dieser Situation gab es eigentlich nur die Möglichkeit, also durch entsprechende Machtdemonstrationen, die eigene Forderung weiter zu unterstützen bzw. auch durchzubringen. Es war kein Generalstreik im Übrigen. Man wollte vermeiden, sozusagen in politische Schwierigkeiten zu geraten. Politische Streiks, wenn man die so nennen will, die waren ja im Grunde genommen untersagt. Und von daher hat man den Weg gewählt, dass jeder Arbeitnehmer seinen Arbeitsvertrag kündigen sollte. Der Effekt ist derselbe. Und dem sind auch alle gefolgt, mehr oder weniger. Bei den Urabstimmungen genau dazu waren über 90%, zunächst mal sowohl der Metallarbeiter, aber auch der Bergarbeiter, über 90% waren bereit, ihren Arbeitsvertrag zu kündigen, falls nicht eine entsprechende Regelung zustande kommt.
Das ist Wahnsinn, ne? Das kann man sich kaum vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, also erstmal wurde es von der Politik den Arbeitnehmern und Arbeitgebern überlassen, da erstmal die Ausgestaltung zu treffen, das spitzte sich dann aber so weit zu, dass sich die Politik dann doch gezwungen sah, nochmal einzutreten. Was weiß man denn darüber, wie das Gespräch zwischen Adenauer und Hans Böckler ablief?
Ja, im Grunde genommen war dem Konrad Adenauer klar, dass er im Grunde genommen nicht rauskommt aus der Situation, ohne entsprechende Zugeständnisse zu machen an die Gewerkschaften. Jetzt muss man Folgendes bedenken. Die ganzen Verhandlungen im Laufe der 1950er Jahre bezogen sich ja auf eine Regelung, für die gesamte Industrie. Also nicht nur für den Bergbau und nicht nur für die Eisen- und Stahlindustrie. Für die gesamte Industrie sollte ja gelten die Mitbestimmung. Und dann hat man im Gespräch im Grunde genommen ja insofern einen Kompromiss gefunden, als man gesagt hat, bitteschön, im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlenbergbaus, Steinkohlenbergbaus, da wird eine entsprechende Regelung getroffen. Das hat auch bestimmte Gründe, können wir gleich nochmal besprechen. Aber nur in diesem Bereich. Und damit konnte Adenauer sozusagen auch den Arbeitgebern gegenüber das Ergebnis einigermaßen vertreten. Denn er hatte ja erreicht, dass die Mitbestimmung nicht insgesamt durchgesetzt werden konnte, dass viele Bereiche ja außen vor blieben. Aber umgekehrt natürlich, das war der gewerkschaftliche Erfolg, dass zumindest in den Bereichen Eisen und Stahl und Kohle Mitbestimmung durchgesetzt werden konnte.
Dann lass uns mal genau in diesem Bereich gucken, warum überhaupt eine Streikdrohung in der Kohle-, Stahl- und Bergbauindustrie so ein starkes Gewicht hatte zu der Zeit. Weil es ist ja eigentlich wahnsinnig, weil das immer noch weltweit einzigartig ist, die Montan-Mitbestimmung, dass das durchgekommen ist. Das ist ja ein Riesenerfolg.
Das ist richtig. Ja, man muss bedenken, welche Rolle im Grunde genommen die Eisen- und Stahlindustrie in der Kohlenbergbau damals gespielt haben. Also immer nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ohne diese beiden Schlüsselindustrien hätte ja der Wiederaufbau überhaupt gar nicht durchgeführt werden können. Also die gesamte Wirtschaft war darauf angewiesen, dass Kohle gefördert wird und dass Stahl produziert wird. Das Ganze verstärkte sich sogar im Übrigen noch dadurch, dass ja im Laufe des Jahres 1950 der Koreakrieg begann und von daher sozusagen die Nachfrage nach Kohle und nach Stahl also noch weiter gestiegen war. Man muss sich auch jetzt vorstellen, wie viele Leute waren beschäftigt in den Bereichen. Also allein im Steinkohlenbergbau waren das über 480.000 Menschen und im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie waren es auch über 200.000. Also insgesamt waren das 680.000 Menschen, die davon betroffen waren. Jetzt muss man natürlich sagen, das war regional weitgehend konzentriert aufs Ruhrgebiet. Aber es nimmt dem ja nicht sozusagen das Gewicht und die Bedeutung. Man konnte sozusagen an diesem Faktor überhaupt nicht vorbeigehen. Und jetzt spielt Folgendes noch eine Rolle. Es hat im Zuge der Entflechtung, also nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass von den Alliierten vorgeschrieben war, dass die krassen großen Konzerne, dass sie entflochten werden, dass deren wirtschaftliche Macht im Grunde genommen auch beschränkt und geschmälert wird. Und nicht zuletzt gerade durch eine Entflechtung. Und im Rahmen dieser Entflechtungsmaßnahmen wurde dann auch schon im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie, nicht im Bergbau, aber im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie wurde die paritätische Mitbestimmung eingeführt. Das heißt mit anderen Worten, 1950, als die Verhandlungen liefen, gab es diese schon auf informellen, nicht auf gesetzlichem Wege, aber auf informellen Regelungen sozusagen auch durch die Besatzungsmächte, da gab es diese Regelung schon. Also die Eisen- und Stahlarbeiter, die hätten im Grunde genommen ja eine wichtige Errungenschaft, die sie schon erzielt hatten, ohne streiken zu müssen, die hätten sie ja verloren. Und die Bergbauleute, die wussten ganz genau, war ja alles regional sehr konzentriert, um was es dabei ging. Auch wenn sie selbst zunächst mal noch nicht die Montanbestimmung genießen konnten, aber sie wussten, worum es ging und haben sich dann mit ihren Kumpels sozusagen der Hüttenwerke, haben sie dann natürlich solidarisch erklärt und haben gesagt, das wollen wir auch gerne. Also das muss man bedenken. Es ging um eine Regelung, die schon in einem bestimmten Bereich auch durchgesetzt war und von denen die Arbeiter überzeugt waren, dass das auch eine sehr, sehr gute Sache ist, dies zu erhalten bzw. auch auszubauen gilt.
Ich muss dir ehrlich sagen, in der Recherche zu dieser Folge oder auch als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, hatte ich das Gefühl, kurz, habe ich im Geschichtsunterricht geschlafen. Weil ich finde, das ist ja so ein wichtiger Teil der deutschen Nachkriegszeit ja. Und des Wiederaufbaus von Deutschland, dass eben in den Jahren direkt nach dem Krieg den Arbeitnehmern so viel Vertrauen entgegengebracht wurde, dass man gesagt hat, das ist eine wichtige Säule des Wiederaufbaus, die Entflechtung der großen Montanbetriebe. Da war ja alles von Anfang vom Abbau des Erz, der Kohle bis hin zur Herstellung, oft alles in einem Betrieb. Das wollte man auseinanderziehen, damit eben nach dem Krieg nicht nochmal sowas so schnell passieren kann, eine Rüstungsindustrie so schnell wieder gleichgeschaltet produzieren kann. Und da hat man dann eben den Arbeitnehmern dieses Vertrauen entgegengebracht. Verrückt, dass ich das eben nicht in der Schule gelernt habe.
Ja, aber man muss generell sagen, dass natürlich die, was heißt natürlich, leider die Gewerkschaftsgeschichte im Schulunterricht wenig Platz findet, mal ganz vorsichtig gesagt. Das ist so. Da wird vieles im Grunde genommen deutlich gemacht. Nehmen wir ein Beispiel. Es hat im November 1948 als eine, das wurde von Gewerkschaften genannt, Demonstration gewerkschaftlichen Willens. Das war wirklich mehr oder weniger ein Generalstreik mit 8 Millionen Beschäftigten in dem ganzen westlichen Zonen. 8 Millionen Menschen haben da die Arbeit niedergelegt. Da ging es auch neben anderen Forderungen, nämlich da gab es eine Lohnpreisschere, die im Grunde genommen dann auch verkürzt werden sollte. Aber es ging auch um Mitbestimmung dabei. Auch das wird selten sozusagen im Unterricht benannt. Und entscheidender Punkt, das hast du gerade gesagt, das spielt eine ganz große Rolle. Man hat gerade mit der Entflechtung, aber auch mit der Mitbestimmung, hat man versucht, sozusagen den Missbrauch wirtschaftlicher Macht für politische Zwecke, den einzudämmen. Das war ein wichtiger Punkt, dass der Missbrauch wirtschaftlicher Macht, klingt heute, finde ich jedenfalls, hochaktuell, dass man den sozusagen durch solche Regelungen, dass man den eindämmt. Und das war ein ganz wichtiges Motiv. Und man muss sagen, dass die Arbeitgeber ja auch vielfach diskreditiert waren, unmittelbar in der Zeit nach 1945. Also die konnten in dem Maße gar nicht so in die Offensive gehen, wie es vielleicht insgeheim gerne gewünscht hätten. Aber sie waren ja auch mitverantwortlich für das, was geschehen war. Und von daher waren sie dann auch in der Phase wohlgemerkt, waren sie dann viel konzessionsbereiter. Aber wie wohlgemerkt nur in der Phase, weil nicht viele Jahre später wurde dann versucht, genau diese Regelung wieder zu kippen mit dem Argument, die Gewerkschaften hätten dann eine politisch ungefestigte Situation für sich ausgenutzt. Und das müsse man doch jetzt endlich mal korrigieren. Das war 1955 schon der Fall, dass man also versucht hat, das wieder rückgängig zu machen. Also der Punkt war, dass in diesen Jahren nach 1945, nach dem Ende des Krieges, dass da also im Grunde genommen die Gewerkschaften in der Phase jedenfalls gewisse Möglichkeiten hatten, die sie dann auch wahrzunehmen versuchten.
Und genau in diese Zeit legt sich ja auch die Forderung von Hans Böckler, volle Mitbestimmung in allen Wirtschaftszweigen. Warum war trotzdem dann diese Forderung zu sagen, wir wollen jetzt aber nicht nur in der Montanindustrie, sondern in allen Wirtschaftszweigen, warum war das nicht zu groß gedacht? Oder war das vielleicht doch zu groß gedacht in der Zeit?
Nein, das war überhaupt gar nicht so groß gedacht. Im Grunde genommen, das Ergebnis, die Montanbestimmung, war ja im Grunde genommen ja schon eine, wie soll man sagen, eine Reduzierung im Grunde ursprünglicher Forderungen gewesen. Ursprünglich ging es darum, das gesamte Wirtschaftssystem, nicht nur die Montanindustrie, das gesamte Wirtschaftssystem sozusagen neu zu gestalten, sozusagen neu aufzubauen. Also sozusagen, es ging nicht nur um eine politische Demokratisierung, die natürlich in jedem Fall angesagt war nach dem nationalsozialistischen Regime, sondern es ging auch darum, dass sozusagen auch im wirtschaftlichen Bereich eine Demokratisierung sich durchsetzt. Dass man gesagt hat, eine politische Demokratie kann sich nicht halten, solange sie sozusagen nicht gestützt wird durch entsprechende demokratische Verhältnisse innerhalb der Wirtschaft. Und deshalb, das war sehr breit im Grunde eine Forderung, eine Vorstellung, dass man im Grunde gesagt hat, ja bitteschön, die Alleinherrschaft der Unternehmer, die kann so nicht mehr fortbestehen. Und von daher muss sie eingeschränkt werden. Und im größeren Maße, als das vorher der Fall war, denn die Betriebsräte in der Weimarer Republik, die Betriebsräte hatten nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, waren nachher zwar auch ein bisschen im Aufsichtsrat vertreten, aber die hatten nicht die Möglichkeiten, die im Grunde genommen notwendig waren, um genau so eine Beteiligung, eine wirksame Beteiligung der Arbeitnehmer zu gewährleisten.
Und wenn wir jetzt mit dieser Brille dieser Zeit auf diesen Kompromiss von 1951 schauen, würdest du dann sagen, das war ein Durchbruch oder war das schon eher nochmal die Idee eingefangen und dann doch begrenzt?
Ja, der Hans Böckler hat natürlich gedacht und gehofft, sagen wir mal, dass es ein Durchbruch ist. Er ist ja kurz danach verstorben. Man hat ja in der letzten Rundfunkrede auch genau darauf hingewiesen, dass man weiter kämpfen müsse. Aber im Grunde genommen war der Kompromiss, den der Adenauer da mitgetragen hat, ja nur zustande gekommen, indem man den Arbeitgebern gesagt, bitteschön, das bleibt begrenzt auf die Montanindustrie. Man hat dann versucht, natürlich von gewerkschaftlicher Seite in der Tat dem Anliegen von Böckler entsprechend die paritätische Mitbestimmung auch in anderen Bereichen durchzusetzen. Es ging dann insbesondere um das Betriebsverfassungsgesetz. Das ist dann verabschiedet worden 1952. Man muss ja auch sehen, dass diese Montanmitbestimmung, die man erreicht hatte, dass die mehr oder weniger in die Verteidigungsstellung sogar kam. Also schon wenige Jahre nach Verabschiedung des Montanmitbestimmungsgesetzes haben die Arbeitgeber versucht, das Ganze wieder zurückzudrehen. Und von daher hat es dann auch nochmal, muss man sehen, Anfang 1956 nochmal einen Riesenstreik gegeben von 800.000 Menschen im Ruhrgebiet, gerade Stahl und Kohle, um genau die Montanmitbestimmung zu erhalten. Das heißt, das macht deutlich, das war im Grunde ein Defensivkampf, der da geführt werden musste, Man kann also nicht sagen, dass man es ausgeweitet hat. Im Gegenteil, man musste das versuchen zu halten, was man erreicht hat. Erst in den 1960er Jahren hat der DGB und haben die Einzelgewerkschaften dann wieder versucht, sozusagen eine Unternehmensmitbestimmung nach Muster der Montanmitbestimmung dann auf alle Bereiche durchzusetzen. Das war dann das Mitbestimmungsgesetz von 1976. Aber im Grunde genommen, es war bei der Montanmitbestimmung geblieben in dem Bereich. Leider.
Wie wichtig würdest du denn sagen, war für unsere heutige Demokratie und der schnelle Aufbau der Wirtschaft von Deutschland nach dem Krieg die Montanmitbestimmung? Wäre die ohne Montanmitbestimmung überhaupt möglich gewesen, so schnell?
Nein, das ist ganz eindeutig. Das ging gar nicht. Also im Grunde genommen war es so, dass durch die Montanmitbestimmung in wesentlichen wichtigen Bereichen, wenn man so will, der soziale Friede hergestellt werden konnte. Und das war nicht zuletzt möglich durch eine bessere betriebliche Sozialpolitik, die gemacht werden konnte, nicht zuletzt über die Arbeitsdirektoren dann auch und natürlich die Betriebsräte. Montanmitbestimmung kann man auch ansehen als eine Idealvorstellung, wie betriebliche Arrangements getroffen werden können, wie also ein Ausgleich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen gefunden werden kann und wo im Grunde genommen auch die Arbeitnehmerinteressen möglichst wirksam zur Geltung kommen. Also ich sehe da geradezu einen Modellcharakter da drin in der Montanmitbestimmung.
Dann danke dir, Karl, für diese Reise jetzt nach dem Kriegsende und der Etablierung der Montanmitbestimmung. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich für meinen Teil habe schon mal viel mitgenommen.
Ich bedanke mich auch dafür, dass ich das alles so schön darstellen konnte, denn vielen ist das ja gar nicht klar, was dahinter steckt. Und deshalb war es mir ein großes Bedürfnis, das auch hier mal sagen zu können. Vielen Dank.
Ja, dann an der Stelle nochmal danke an Karl Lauschke.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es war wirklich so spannend. Ich habe selber auch noch Sachen gelernt, obwohl ich mich eigentlich dachte, ich mich auch schon intensiv damit auseinandergesetzt hatte, auch für meine Masterarbeit. Ich habe trotzdem noch neue Sachen gelernt. Daran sieht man mal wieder, es ist so ein weites Thema, über das wir wenig wissen. Deswegen gut, dass wir den Podcast hier machen. Und ja, wir haben gesehen, die Unternehmensmitbestimmung hatte ihre Vorläufer auch schon vor der Gründung der Bundesrepublik. Und wir haben vor allem nochmal gesehen, die Unternehmensmitbestimmung in der Montanindustrie ist quasi älter als die Bundesrepublik selber.
Und das bringt es auch nochmal auf den Punkt, dieses ganze Gespräch mit Karl Lauschke einfach auch nochmal so ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, ne? Was für ein Fenster von Möglichkeiten sich da eigentlich öffnete für die Mitbestimmung und die Schaffung auch von Mitbestimmung und wie schnell es sich dann aber auch wieder schloss, ne? Denn außerhalb von Kohle und Stahl blieb es ja zunächst bei deutlich, deutlich schwächeren Regelungen. Ich denke da an das Betriebsverfassungsgesetz von 1952. Und die nächsten Schritte, wo es dann nochmal deutlich größere Errungenschaften gab, die kamen ja erst 25 Jahre später mit dem Mitbestimmungsgesetz von 1976.
Ja, und das hatte, anders als manche Politiker auch, glaube ich, behaupten, nichts mit veränderten politischen Mehrheiten zu tun dann 1976.
Man könnte wirklich so vereinfacht auf die Timeline schauen und sagen, ja, aber bis 69 war die Bundesregierung ja geführt durch CDU-CSU und ab dann regierte die SPD zusammen mit der FDP zusammen. Und deswegen, das war dann auch noch fortlaufend, bis das Mitbestimmungsgesetz dann auch verabschiedet wurde. Das war dann einfach der Regierungswechsel. Aber ganz so einfach war es nicht, ne?
Nee, ganz so einfach war es nicht. Zum einen hat der DGB 2016 nochmal angefangen, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen und mit den Leuten darüber zu sprechen, politisch. Aber ein anderer wichtiger Faktor war die Biedenkopf-Kommission, die erste. Die wurde 1967 von der Großen Koalition eingesetzt und sollte mal untersuchen, wie die Montanmitbestimmung eigentlich wirkt. Also wie funktioniert, ne? Damit man eben nicht nur über ideelle Dinge redet und irgendwie nur sagt, ja, ich find's gut oder ich find's schlecht. Damit man einfach auch Fakten hat und die Biedenkopf-Kommission sollte eine Empfehlung geben, ob eine Ausweitung ratsam wäre.
Und das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Es gab diese Auswertung, die gesagt hat, ja, Mitbestimmung ausweiten können wir machen, aber das Modell der Montanmitbestimmung in alle Wirtschaftszweige übertragen, das stand nicht in dem Zeugnis drin.
Genau, und damit sind wir wieder bei der Spannung. Mitbestimmung wirkt, das wissen wir bis heute, aber politisch steht am Ende trotzdem immer ein Kompromiss. Und wie es dann zum Mitbestimmungsgesetz von 1976 kam, warum die Arbeitgeberseite dieses Gesetz, eine kurze Zeit später vor dem Bundesverfassungsgericht kippen wollte, das erfahren wir jetzt.
...1976 war es soweit. Mit dem Mitbestimmungsgesetz wurde die Unternehmensmitbestimmung auch außerhalb der Montanindustrie deutlich ausgeweitet. Für große Kapitalgesellschaften mit in der Regel mehr als 2000 Beschäftigten bedeutete das, ArbeitnehmerInnenvertreter bekommen die Hälfte der Sitze im Aufsichtsrat. Ein riesiger Erfolg, der eine deutliche Verbesserung zum Betriebsverfassungsgesetz von 1952 darstellte. Aber trotzdem hinter dem böcklerischen Traum der Ausweitung der Montanmitbestimmung in allen Wirtschaftszweigen zurückblieb. Und darüber hinaus war es auch noch ziemlich umstritten, denn die Arbeitgeberseite sah im Mitbestimmungsgesetz einen Angriff auf Eigentumsrechte, die unternehmerische Freiheit und die Tarifautonomie. Am Ende landete der Streit vor dem Bundesverfassungsgericht. Was genau dieses Gesetz verändert hat und warum es trotz Widerstand 1979 verfassungsrechtlich bestätigt wurde, das bespreche ich jetzt mit Gina Ende. Sie ist Juristin und arbeitet im Referat für Unternehmensrecht und Corporate Governance am IMU und ich freue mich, dass sie da ist. Hi Gina.
Hallo Linda, ich freue mich hier zu sein.
Lass uns mal auch gemeinsam in diese Zeit reisen. Auf dem Weg zum Mitbestimmungsgesetz ist ja unglaublich viel passiert. Es war auch eine andere Zeit als heute. Und es gab eine wichtige Sache, nämlich die Bienenkopf-Kommission, die, so wie ich das verstanden habe, eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat. Können wir mal darüber sprechen? Was war denn Ihr Ergebnis? Warum war das für die Debatte so entscheidend? Und in was für einer Gemengelage spielte sich das Ganze überhaupt ab?
Die Entstehungsgeschichte des Mitbestimmungsgesetzes spielt sich in den 60er und 70er Jahren der Bundesrepublik ab. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften standen sich wirklich diametral gegenüber, während die Gewerkschaften eben den Mitbestimmungsgedanken, die Idee der Wirtschaftsdemokratie vorantreiben und ausweiten wollten in den 60er und 70er Jahren, hatten die Arbeitgeber eher Angst davor, dass die Eigentumsrechte eingeschränkt werden und Unternehmen nicht mehr so gut funktionieren, wenn die ArbeitnehmerInnen mitreden dürfen. Und um diese Debatte zu versachlichen, wurde dann im November 1967 die sogenannte Bienenkopf-Kommission eingeführt. Das war eine Sachverständigenkommission, die die bisherigen Erfahrungen mit der Mitbestimmung auswerten sollte. Vorsitzender war Kurt Bienenkopf und die Kommission hat innerhalb einem Zeitraum so von 2 Jahren wirklich unzählige Anhörungen durchgeführt und schriftliche Befragungen von zahlreichen Unternehmen, die eben mitbestimmt waren schon zu dem Zeitpunkt. Und nach diesen 2 Jahren hat die Kommission dann ihren Abschlussbericht Mitbestimmung im Unternehmen vorgestellt. Und dieser Bericht, dieses große Gutachten, war sozusagen in 2 Teile aufgeteilt. Einmal den empirischen Teil und einmal in einen normativen Teil. Und in dem empirischen Teil der wissenschaftlichen Untersuchung hat die Bienenkopf-Kommission dann festgestellt, dass die paritätische Mitbestimmung, wie sie in der Montanindustrie schon bestand zu dem Zeitpunkt, alles in allem wirklich positive Effekte in den betroffenen Unternehmen hatte. Im normativen Teil hat die Bienenkopf-Kommission dann dafür plädiert, die Beteiligung der Arbeitnehmer über die Drittelbeteiligung hinauszuheben. Also grundsätzlich nicht nur in der Montanindustrie, sondern in allen großen Unternehmen die Mitbestimmung über die Drittelbeteiligung hinauszuheben und eben eine paritätische Mitbestimmung vorzusehen. Etwas widersprüchlich an dem Ergebnis war dann aber, dass die Bienenkopf-Kommission empfohlen hat, den Anteilseignern trotzdem ein geringes, zahlenmäßiges Übergewicht zuzubilligen. Die Beteiligten waren der Ansicht, dass die Arbeitgeber, die Eigentümer des Unternehmens und am Ende auch die Vorstände, die das Unternehmen führen, schon von alleine nicht nur die Interessen der Aktionäre betrachten, sondern auch darüber hinausschauen, was haben denn Entscheidungen der Unternehmensführung für Auswirkungen über das Unternehmen hinaus. Das sehen wir heute aus Sicht des IMU und der Hans-Böckler-Stiftung natürlich etwas kritisch, weil wir sagen würden, ohne die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten würden diese Interessen oft hinten unterfallen. Ebenso oft sehen wir eben, dass die Arbeitnehmervertreter die Stimme sind, die die Debatte nochmal erweitern.
Die damalige Forderung der ArbeitnehmerInnenbewegung war ja, das Montanmitbestimmungsgesetz auszuweiten auf am besten alle anderen Wirtschaftszweige. Das hat es jetzt nicht gegeben mit dem Mitbestimmungsgesetz von 1976. Aber vielleicht können wir sagen, wo sind da eigentlich die zentralen Unterschiede? Weil am Ende ist es ja doch bei beiden Modellen so, dass die Sitze im Aufsichtsrat ja erstmal paritätisch sind, oder?
Genau, also die Gemeinsamkeit von Montanmitbestimmung und Mitbestimmungsgesetz 1976 liegt erstmal darin, dass zur Hälfte Arbeitnehmervertreter und zur Hälfte Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat sitzen. Bei der Montanmitbestimmung ist aber ein ganz entscheidender Unterschied, dass darüber hinaus es noch ein neutrales Mitglied gibt im Aufsichtsrat. Das heißt, es kann nicht zu einem Patt im Aufsichtsrat kommen, in der Montanmitbestimmung. Und das Mitbestimmungsgesetz löst es etwas anders. Das Mitbestimmungsgesetz sagt, dass wenn es wirklich zu einem Patt kommt, also Anteilseigner und Arbeitnehmer sich wirklich einfach konträr gegenüberstehen und nicht einigen können, dann hat der Aufsichtsratsvorsitzende, der immer von den Anteilseignern gestellt wird, eine Doppelstimme. Das Montan-Mitbestimmungsgesetz hat das, wie gesagt, etwas ja, neutraler und auch wirklich im Wortsinne paritätischer gelöst über das neutrale Mitglied. Und ein wichtiger und wahrscheinlich auch der größte Unterschied ist dann noch die Rolle des Arbeitsdirektors in den beiden Gesetzen. Der Arbeitsdirektor wurde eben schon mit der Montan-Mitbestimmung 1951 eingeführt. Und er ist ein normales und gleichberechtigtes Mitglied des Vorstands in einer großen Aktiengesellschaft oder eben in der Geschäftsführung der GmbH. Und jetzt ist es so, dass dieser Arbeitsdirektor im Montanmitbestimmungsgesetz nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter gewählt werden kann. Und das ist also ein deutlicher Unterschied. Das haben wir im Mitbestimmungsgesetz leider nicht gleichermaßen durchsetzen können. Im Mitbestimmungsgesetz kann der Arbeitsdirektor auch gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter gewählt werden. Die Rolle bleibt aber bestehen und es ist weiterhin so, auch im Mitbestimmungsgesetz von 1976, dass es ein Vorstandsmitglied gibt, das eben dezidiert Ressortverantwortung hat für Arbeits- und Sozialbelange im Unternehmen.
Das ist ja super interessant, wenn man das so nebeneinander stellt. Da finde ich, wird nochmal dieses Ringen ja ganz klar deutlich, was du auch im Vorfeld beschrieben hast. Finde ich, bildet sich ja einfach in der Gesetzgebung ab, ne? Welche Abstriche musste man hinnehmen bei dem Mitbestimmungsgesetz? Und es war ein Geben und Nehmen, trotzdem ein großer Erfolg. Aber ich habe es ja auch schon in der Anmoderation angedeutet, ein Riesendorn im Auge der Arbeitgeberseite. Es gab eine Verfassungsbeschwerde, in der gesagt wurde, das würde in die Eigentumsrechte, in die unternehmerische Freiheit eingreifen, aber auch in die Tarifautonomie. Und da würde ich gerne jetzt nochmal mit dir genauer drauf schauen. Was steckte denn und vor allen Dingen, wer steckte denn hinter dieser Verfassungsbeschwerde?
Genau, also ich habe eben schon ein bisschen erzählt, dass eben in den 60er, gerade in den 60er und 70er Jahren, wirklich die Frage der Mitbestimmung und der Ausweitung der Mitbestimmung hart umkämpft war. Und tatsächlich war es dann so, als es, nachdem das Gesetz dann 1976 verabschiedet war, 1977 eine Vielzahl von Unternehmen und aber auch von großen Arbeitgebervereinigungen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Mitbestimmungsgesetz von 1976 erhoben hat. Bei den Unternehmen waren sowohl große weltweit tätige Unternehmen dabei, und es waren aber auf der anderen Seite auch Familienunternehmen dabei. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch große Arbeitgebervereinigungen, die geklagt haben. Vor allem aus den Bereichen Metallindustrie, chemische Industrie, privates Bankgewerbe, Versicherungswirtschaft. Und vielleicht schon mal vorweg und Spoiler, was mir ganz wichtig ist, das Bundesverfassungsgericht hat das Mitbestimmungsgesetz aber mit seinem Urteil vom 1.3.1979 für mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt.
Mit welcher Begründung denn?
Die Arbeitgeberseite hat sich zum einen berufen auf die Eigentumsgarantie und zum anderen auf die Tarifautonomie. Und beides sind wichtige Grundrechte, die eben in unserem Grundgesetz verankert sind. Bei der Eigentumsgarantie hat das Bundesverfassungsgericht natürlich anerkannt, dass es um das Anteilseigentum der Aktionäre und der Anteilseigner geht und dass das Mitbestimmungsgesetz hierauf einen Einfluss hat. Wichtig ist aber, dass dieser Einfluss verfassungsgemäß ist. Und eben nicht unzulässig. Das Bundesverfassungsgericht hat, um das klarzumachen, das Anteilseigentum, also das Eigentum des Aktionärs am Unternehmen, nochmal wirklich aufgedröselt und gesagt, das ist in zwei Teile zu teilen. Es gibt einmal den mitgliedschaftsrechtlichen Teil und dann gibt es den vermögensrechtlichen Teil des Eigentums an einem Unternehmen, also an der konkreten Aktie oder dem konkreten Anteil des Unternehmens. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass eben in diesen mitgliedschaftsrechtlichen Teil durch das Mitbestimmungsgesetz eingegriffen wird, aber eben in zulässiger Weise. In den vermögensrechtlichen Teil dagegen nach Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers gerade nicht. Weil wir ja auch gesehen haben, jetzt eine kleine Rückschau auch schon zur Biedenkopf-Kommission, dass eben für den Unternehmenserfolg, also tatsächlich für die Zahlen, die dann am Ende den Eigentümern ja auch wichtig sind, dass die Mitbestimmungsgesetze keine negativen, eigentlich sogar positive Effekte haben. Und auch zum Argument der Tarifautonomie hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das Mitbestimmungsgesetz hierin nicht unzulässig und unverhältnismäßig eingreift, sondern die Tarifautonomie eben nicht verletzt ist durch das Mitbestimmungsgesetz und nicht gefährdet. Oft wird aus der Urteilsbegründung tatsächlich herausgelesen, dass das Bundesverfassungsgericht die Eingriffe in die Eigentumsgarantie und die Tarifautonomie nur deshalb nicht als verfassungswidrig erklärt hat, weil nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 keine echte Parität gegeben ist. Und mir ist ganz wichtig zu sagen und zu betonen, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich nur über das Gesetz entscheidet, was vor ihm auf dem Tisch liegt, sozusagen. Also Prüfungsgegenstand ist nur das Mitbestimmungsgesetz, so wie es erlassen wurde. Also mit der Doppelstimme des Vorsitzenden und mit der Möglichkeit der Arbeitgeberseite bei einem PAD eben die Arbeitnehmer zu überstimmen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, jedenfalls so, wie das Gesetz uns jetzt vorliegt, ist es verfassungsgemäß. In dieser Aussage, dass das vorliegende Gesetz verfassungsgemäß ist, steht aber mit keiner Silbe geschrieben, dass das Gesetz, wenn es anders wäre, nicht verfassungsgemäß wäre. Dass also auch bei einer echten Parität die Entscheidung anders ausgefallen wäre, kann man aus diesem Urteil nicht herauslesen.
Bevor wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, würde ich gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich total interessant fand. Nämlich, das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht nur gesagt, dass das Gesetz verfassungsgemäß ist, sondern hat ja auch begründet, warum ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat sinnvoll sein können. Es knüpft für mich so ein bisschen an diese Begründung der Biedenkopf-Kommission an, die ja gesagt hat, dass im Aufsichtsrat Aufsichtsräte auch der Unternehmensseite haben eigentlich schon die ganze Perspektive der Arbeitnehmerseite mit im Kopf. Die könnten das eigentlich auch schon so. Das sah das Verfassungsgericht so ein bisschen anders, oder? Kann man das so sagen, Gina?
Genau, das kann man nämlich auch schon in die Richtung lesen, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich gesagt hat, den Aktionären geht es gar nicht um die Ausübung ihrer mitgliedschaftlichen Rechte und wirklich die Einflussmöglichkeiten auf das Unternehmen, sondern gerade in großen börsennotierten Unternehmen, wo alles in Streubesitz ist, geht es eben den Aktionären um die Renditeerwartung, also um den vermögensrechtlichen Aspekt. Und da ist eben ganz wichtig, dass das Unternehmensinteresse eben nicht bei dem vermögensrechtlichen Aspekt endet. Also es geht nicht nur um den Shareholder-Value für die Aktionäre, sondern super wichtig ist, dass das Unternehmensinteresse viel mehr umfasst. Also alle Stakeholder, wie wir heutzutage sagen, berücksichtigt und damit insbesondere auch die Arbeitnehmer, aber auch die Gesellschaft, die Umwelt, sozusagen alle, die vom Unternehmen und seinen Entscheidungen in irgendeiner Art beeinflusst werden. Und das Bundesverfassungsgericht, so kann man es schon lesen, hat sozusagen gesagt, der Fokus der Aktionäre und der Eigentümer liegt auf dem vermögensrechtlichen Aspekt. Durch die Arbeitnehmer wird eben nochmal viel stärker, als es nur von den Anteilseignern der Fall wäre, auf die nachhaltige und langfristige Entwicklung von Unternehmen geschaut und auch auf die Auswirkungen, die Unternehmensentscheidungen über die Rendite sozusagen hinaus, über die kurzfristige Rendite hinaus für Arbeitnehmer, für die Gesellschaft generell, für ihre Lieferanten und für den Fortbestand generell des Unternehmens haben.
Danke, Gina. Danke für das interessante Gespräch.
Danke, Linda, dass ich da sein durfte.
Danke auch nochmal an Gina. Das ist ja wirklich alles gar nicht so simpel einfach. Paragraphen, Jura, danke, dass du uns das so aufgedröselt hast.
Ja, voll. Und also von diesen Sätzen zehren wir auch heute noch. Also die lese ich mir ab und zu immer noch durch, wenn ich irgendwelche Reden schreibe oder so. Weil das Bundesverfassungsgericht ja nochmal total richtungsweisend eingeordnet hat, dass Mitbestimmung nicht nur irgendwie verfassungsmäßig ist, ja, und nicht nur irgendwie gesagt ist, okay, sondern dass es einen richtigen Wert, einen richtigen Mehrwert fürs Unternehmen hat, wenn im Aufsichtsrat Menschen sitzen, die nicht nur aus der Kapital- oder Managementperspektive auf das Unternehmen schauen, sondern auch Menschen, die noch andere wichtige Perspektive mit einbringen.
Ganz genau. Und das war mir vorher auch wirklich gar nicht so sehr bewusst. Und ich finde es auch wirklich wichtig, dass wir das nochmal aufgegriffen haben.
Und ja auch nochmal den Unterschied herausgehoben haben zwischen betrieblichen und gewerkschaftlichen VertreterInnen im Aufsichtsrat und den unterschiedlichen vielleicht auch Aufgaben und Perspektiven, die sie haben. Und gerade die GewerkschaftsvertreterInnen bringen ja oft einen Blick ein, der über einzelne Unternehmen hinausgeht. Was passiert in der Branche? Was passiert an anderen Standorten? Was kommt bei den Beschäftigten an? Also auch tarifpolitisch beispielsweise. Wo entstehen Konflikte oder Risiken, die in den reinen Kennzahlen des Unternehmens vielleicht gerade noch nicht sichtbar sind?
Und damit sind wir eigentlich bei der Frage, wie wird Mitbestimmung heute denn gelebt? Weil Gesetze allein verändern ja noch nichts. Es braucht immer auch Menschen, die diese Gesetze auch mit Leben füllen, ne?
Genau. Und deshalb sprechen wir jetzt mit zwei Kollegen, die die Unternehmensbestimmung aus der Praxis sehr gut kennen.
'51 war die Montanmitbestimmung eine Antwort auf eine extreme historische Situation. Deutschland war zerstört, die Wirtschaft musste neu aufgebaut werden und neu geordnet werden. Und dabei war die Idee, diese Neuordnung darf nicht nur Sache von Kapitalpolitik und Management sein. ArbeitnehmerInnen wurde Verantwortung zugetraut. Sie wurden mit an den Tisch geholt, um dieses Land demokratisch wieder aufzubauen. Heute, ja, ist nicht 1945, wir stehen nicht vor der Entflechtung der Montanindustrie und nicht vor einer Neugründung unserer Demokratie. Aber mal ehrlich, wir leben auch wieder in ziemlich unsicheren Zeiten, wo Sachen, die wir eigentlich für selbstverständlich gehalten haben, brüchig werden. Weltweit verschieben sich politische und wirtschaftliche Spielregeln und demokratische Standards geraten unter Druck. In der Politik, aber auch in Betrieben und Unternehmen. Und deshalb wollen wir zum Schluss dieser Folge die Frage stellen: Ist Unternehmensmitbestimmung heute ein altes Modell aus einer vergangenen Zeit? Oder gerade eine demokratische Infrastruktur, die wir in solchen Umbrüchen besonders brauchen können? Darüber spreche ich jetzt mit Daniel Friedrich und Sebastian Campagna. Daniel ist Bezirksleiter der IG Metall im Bezirk Küste und sitzt als Gewerkschafter in mehreren Aufsichtsräten, unter anderem bei Airbus-Gesellschaften und TKMS. Und Sebastian arbeitet am IMU, berät Aufsichtsräte und kennt die Aufsichtsratsarbeit auch aus eigener Mandatserfahrung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hi.
Hallo, Linda.
Moin.
Daniel, ich habe gerade schon gesagt, du bist Bezirksleiter im IG Metallbezirk Küste, sitzt zusätzlich als Gewerkschafter in mehreren Aufsichtsräten. Und da frage ich mich direkt, ich glaube, als Bezirksleiter hat man generell schon genug zu tun. Dann noch die Aufsichtsratsarbeit obendrauf. Wie passt sich das in deinen Arbeitsalltag ein? Wie viel Zeit nimmt das auch für dich ein?
Naja, wir haben die Sitzung, wir haben die Vorbereitung und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was wir bei Sitzungen oft vergessen, ist die Nachbereitung, zu gucken, dass man das, was man verabredet hat, was man eingefordert hat, dann auch wirklich kommt. Und das sind dann schon auch ein paar Stunden, die dann an dem Tag sind, aber auch in der Vorbereitung. Das Schöne ist, wir haben Teams, man sitzt ja im Aufsichtsrat nicht alleine, Kolleginnen und Kollegen, gerade die Betrieblichen haben ganz viel Kenntnisse, was Themen aus der betrieblichen Welt angeht und unser, meist mein Einsatz ist natürlich, den Blick auch noch zu haben, was außerhalb des Betriebes sich tut, was ist die politische Lage, die wirtschaftliche Lage, wo kann man auch aus anderen Betrieben lernen. Also das ist schon etwas, wo man sich auch Zeit nehmen muss und die nehme ich mir gerne, weil das ja für uns auch Airbus wie TKMS wichtige Betriebe sind und ich glaube, die Mitbestimmung auch dafür sorgen muss, dass das passiert, was wir von den Betrieben erwarten, dass es den Menschen, den Regionen besser geht und das ist die Aufgabe von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern im Aufsichtsrat.
Neben der Aufgabe, was für eine Perspektive, eine andere ergänzende Perspektive bringt man denn als Gewerkschafter, Gewerkschafterin in Aufsichtsräte ein?
Die Externen auch auf der Gewerkschaftsseite haben natürlich nicht diese Betriebsblindheit, diesen Punkt zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht, wir wissen gar nicht, was draußen so los ist, das hört sich so doof an, aber man fällt ja schon oft, muss ja nur jeder drüber nachdenken, wie er auf seinen Betrieb guckt, wo man merkt, okay, da kenne ich mich sehr gut aus, in anderen Bereichen eher nicht. Und unsere Aufgabe als Extern ist natürlich, das, was wir woanders gesehen haben, wo Sachen gut gelaufen sind oder auch schlecht gelaufen sind, darauf hinzuweisen und das in die gewerkschaftliche Aufsichtsratsarbeit entsprechend sozusagen mit einzufügen. Und es gibt natürlich auch noch andere Themen. Was läuft in der Tarifpolitik? Wir sind natürlich auch noch mal viel stärker vernetzt, auch in den politischen Raum, sowohl vor Ort als auch zum Beispiel in Berlin. Und das ist natürlich schon ein Wissen, was wir als Externe gut damit einbringen können, Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch, wir sind natürlich auch ein bisschen ein Stück freier. Wir können auch Sachen nochmal viel deutlicher aussprechen, die ausgesprochen werden müssen, ohne dass ich morgen und übermorgen direkt im Betrieb vielleicht mit einer anderen Situation wieder mit dem Arbeitgeber, mit dem Vorstand zusammensitze. Das macht natürlich auch nochmal so einen Reiz von so einer externen Stimme aus, dass man da auch mal deutlicher was sagen kann, wo die Betrieblichen vielleicht an der einen oder anderen Stelle eher nochmal gehemmt sein müssen. Und von daher, glaube ich, ist diese externe Stimme schon wichtig, auch in dem Aufsichtsrat.
Sebastian, du bist ja selbst auch Aufsichtsratsmitglied bei EWE, auch quasi als externe Stimme. Wie ehrlich haust du da manchmal auf den Tisch? Was bringst du da für die Arbeitnehmerseite ein?
Naja, also Daniel hat schon vieles gesagt. Ich bin nicht der Typ, der auf den Tisch haut. Es sei denn, es ist eine große Bedrohung in der Sitzung. Das ist eher selten. Ich habe halt einen anderen Weg und salopp gesagt bringe ich natürlich das Wissen des IMU mit rein. Und wenn du genau fragst, was ich reinbringe, ist natürlich Forschungsergebnisse, die wir hier haben, aber auch Erfahrungen von anderen Aufsichtsräten. Das ist ja im Prinzip das, was Daniel gesagt hat und ich kann das an zwei konkreten Beispielen festmachen. Wenn man sich beispielsweise das Thema Vorstandsvergütung anschaut, dann ist es natürlich so, dass sich von außen, auch weil wir die Expertise hier im Hause haben, einige Impulse setzen kann. Und das Gleiche ist beispielsweise, wenn man sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung anschaut, dann ist es natürlich so, dass wir bestimmte Knackpunkte sehen, die ich dann auch in meine Arbeit reinbringen kann.
Lass mich das einmal kurz sagen, weil es gibt einen auf der anderen Seite, in einem Aufsichtsrat, in dem ich mal saß, der immer, und das hat er nicht nur gesagt, um mir Honig um den Bart zu schmieren, immer gesagt hat, weil er es so oft gesagt hat und immer gleich, gesagt, ihr habt auf der Arbeitnehmerseite diese Hans-Böckler-Stiftung. Und die ist wirklich sozusagen sehr, sehr stark in der Beratung und in der Analyse und in den Studien. Und er findet, dass das auch im Teil der Mitbestimmung ein ganz wesentlicher Punkt ist, den er selbst als Anteilseigner immer wieder sozusagen, wenn er sich vorbereitet, auf Themen sozusagen mit rein. Und deswegen, Sebastian, an der Stelle gibt das deinen Kolleginnen und Kollegen mit. Das ist für uns ganz wichtig. Aber auch auf der anderen Seite wird es von einigen richtig wahrgenommen, was da für eine Expertise auch auf unserer Seite ist.
Also ich werde das gerne mitgeben, Daniel. Ich möchte aber auch zurückspiegeln, dass ihr als Externe auch für uns sehr wichtig seid, weil du hast es gerade gesagt, Tarifpolitik oder politische Themen, das sind natürlich Themen, die wir natürlich auch betreiben, aber nicht so eng dran sind wie ihr.
Ich freue mich, dass ihr euch da schon so einig seid und das waren jetzt schon tolle Einblicke, aber es ist mir noch nicht konkret genug. Ich würde gerne nochmal so versuchen, ein bisschen tiefer zu bohren, was genau für euch, vielleicht auch wenn ihr auf eure eigene Aufsichtsratstätigkeit schaut, natürlich, ne, es ist immer schwer, was kann man aus den Sitzungen teilen, was nicht, aber Daniel, du sitzt bei Airbus-Gesellschaften, du sitzt aber auch bei TKMS. Was ist TKMS denn für ein Unternehmen?
TKMS sind die Marinewerften von ThyssenKrupp Marine System, heute nur noch TKMS. Die sind ja zum Teil ausgegliedert worden und das war natürlich schon auch ein Moment, wo wir als Externe sehr stark mitgemacht haben. Da ging es um Börsengang, was heißt das für die Beschäftigten, was heißt das für deren Rechte in der Zukunft. Das ist natürlich ein Teil, wo du als Betrieblicher oft auch an Grenzen kommst, weil wir dann auch genau auf die Expertise von Hans-Böckler-Stiftung und andere sozusagen zurückgreifen. Aber auch hier geht's, ne? Das ist Marine, das ist heutzutage ein politisches Geschäft und dann ist einfach die Frage, überlassen wir den Kontakt nach Berlin, ins Verteidigungsministerium, in die Landespolitik, ins Wirtschaftsministerium der Arbeitgeberseite oder sind wir selber aktiv? Und diese Informationen dann auch mit in den Aufsichtsrat reinnehmen zu können und zu sagen, Entschuldigung, wenn ihr uns gerade erzählt, mit dem Minister ist das schon alles klar und hier und dies und läuft doch alles, dann auch zu sagen, Entschuldigung, ich war auch letzte Woche mal in Berlin, da habe ich aber zu dem und jenem nochmal andere Fragen mitbekommen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den wir da gut mit einbringen können. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir gerade wenn es um Zukunftsfragen, Investitionen, um die Frage von Veränderungen, natürlich ganz viel Wissen auf der Arbeitnehmerseite haben und von den Externen natürlich auch, hatten wir eben schon so ein Stück weit auch die Möglichkeiten, was noch zu tun ist in anderen Bereichen und das Interne und Externe miteinander zu verbinden. Hilft natürlich gerade in der Frage von Zukunftsentscheidungen, Auseinandersetzungen, da im Aufsichtsrat das auch zu führen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn du gute Anteilseigner hast auf der anderen Seite, sind die auch dankbar, weil die natürlich auch Also die sind ja noch weiter weg als externe Gewerkschafter. Das muss man sich ja so vorstellen. Unsere betrieblichen Kollegen gehen tagtäglich in den Betrieb und dann mal in den Aufsichtsrat. Der Gewerkschaftskollege, und Sebastian, ist schon ganz näher an den Betriebsräten dran, hat vielleicht auch tarifpolitisch mit dem Betrieb zu tun und geht dann in den Aufsichtsrat. Die Anteilseigner, die kommen ganz oft sozusagen viermal im Jahr zu der Sitzung und beschäftigen sich wahrscheinlich vorher und nachher damit, aber sind gar nicht so nah dran. Das heißt, kluge Anteilseigner sind eigentlich ganz froh, wenn es aktive, starke Arbeitnehmervertreter gibt, weil dann kommen auch Fragen, Anmerkungen mit in diese Sitzung. Ein Kollege hat das mal gesagt, hast du mal erlebt, dass der Vorstand auf eine von unseren Fragen keine Antwort hatte? Die können das immer beantworten, aber die Frage, ob das wirklich eine Basis hat und ob die Anteilseigner darauf einschlagen, das ist etwas, wo ein gutes Zusammenspiel dann mit dazu kommt. Vielleicht wird das so ein bisschen klarer, ohne jetzt Protokolle vorzulesen.
Also das sind ja jetzt wirklich so Positivbeispiele. Genau das wollen wir jetzt auch in dieser Folge. Aber trotzdem, ich habe ja vorhin schon diese schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, angesprochen. Die Angriffe auf Mitbestimmung, die es immer wieder gibt, aber auch irgendwie so die öffentliche Wahrnehmung. Man hat schon immer das Gefühl, wenn man was in Zeitungen liest, dann liest man was aus krisenhaften Sitzungen im Aufsichtsrat von Anteilsfamilien, die eigentlich sagen, die Arbeitnehmer können viel zu viel mitbestimmen. Ich blicke da jetzt so gerade nach Wolfsburg. Und da habe ich eher das Gefühl, für mich überwiegt das eigentlich eher, gerade in der Berichterstattung, in der öffentlichen Wahrnehmung. Sebastian, wie siehst du das?
Ich teile die Wahrnehmung mit dir. Allerdings muss man auch sagen, dass wir ungefähr 670 mitbestimmte Unternehmen haben, paritätisch mitbestimmte. Und da muss man sagen, dass diese schlechten Nachrichten nicht gerade überwiegen, sondern wir haben natürlich große Unternehmen, logischerweise. Und wenn ich darauf hinweisen kann, es gibt aus meiner Sicht ein anderes Problem, was wir haben. Und das ist die Mitbestimmungskultur. Was will ich damit sagen? Es ist eine deutsche Tradition, auch die Kapitalseite kennt das und schätzt es, wie Daniel es gesagt hat, oder schätzt es ein bisschen weniger, aber keiner traut sich, das öffentlich zu machen. Wir haben aber einen Wandel, auch durch die Liberalisierung der Kapitalmärkte. Das heißt, wir haben zunehmend ausländische Investoren, die Anteile kaufen an deutschen Unternehmen und dementsprechend auch Sitze im Aufsichtsrat, die kennen die Mitbestimmung nicht. Ich kenne solche Fälle. Manchmal wundern sie sich, dass es sowas überhaupt gibt und sind natürlich sehr skeptisch, hochnäsig. Da muss man natürlich denen auch zeigen, wie es hier funktioniert und dass es gut funktioniert.
Und ich glaube, man muss ja auch so zur Kenntnis nehmen, am Ende des Tages machen wir das nicht im luftleeren Raum. Es gibt natürlich trotzdem Markt, es gibt wirtschaftliche Zwänge, Rahmenbedingungen und bei aller Mitbestimmung ist es so, dass unser System schon so ist, dass die Kapitalseite sich am Ende durchsetzen kann und es in der Regel auch gerade im Konflikt sozusagen tut. Und da gibt es schon auch viele Bereiche, wo man sagt, so lange wie möglich einen Konsens hereinzuholen. Da bin ich bei Sebastian, das ist eine Kulturfrage. Wir haben Aufsichtsräte, die mir bekannt sind, da ist das ein formaler Akt, das muss man machen. Da brauchst du auch, also mal ganz hart, ob du dich da gut oder schlecht vorbereitest, ist ein Eigenantrieb, weil das von allen anderen im Aufsichtsrat gar nicht wahrgenommen wird. Und es gibt aber auch genügend Aufsichtsräte, wo es eher so ist, dass dann klar ist, das ist hier auch richtig und wichtig, dass diese Stimmen sozusagen damit reinkommen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, so eine Aufsichtsratssitzung ist eben keine Kundgebung. Da hältst du jetzt keine Rede und kämpfst und sagst dies. Du musst mit Argumenten überzeugen, du musst zuhören, du musst die richtigen Fragen stellen und du musst natürlich auch außerhalb der Aufsichtsratssitzung gucken, Beziehungspflege zu machen und auch Themen sozusagen zu bewegen. Aber klar, die Aufregung ist immer, Aufsichtsrat hat dagegen gestimmt oder die Arbeitnehmer, und offiziell dürfen wir ja noch nicht mal sagen, wie Abstimmungsergebnisse sind, und das macht's alles so schwer. Aber kurzum, der kluge Arbeitgeber weiß, das zu schätzen. Manche ausländische Investoren, die das gar nicht kennen, dann auf einmal mitkriegen, dass sie in diesen Aufsichtsräten, in Unternehmen, die ihnen ja gehört, auf einmal zu Informationen kommen, die der Vorstand ihnen gar nicht gegeben hat. Dann musst du mal sehen, da macht es, die sind ja alle schlau. Da siehst du wirklich auf einmal, wie das Rädchen hier oben am Drehen ist, zu sagen, aha, der Betriebsratsvorsitzende, wenn der hier auf einmal berichtet, wie es wirklich im Vertrieb aussieht, oder wenn der Gewerkschaftschef auf einmal sagt, wie das mit der Politik oder sonstiges ist. Also die Klugen wissen das zu schätzen, und die, die Mitbestimmung auf den Kern hassen, die werden wir auch mit keinem Gesetz der Welt überzeugen, eine vernünftige Aufsichtsratsarbeit mit uns zu machen.
Sebastian, ich würde gerne noch mal von dir wissen, wenn du jetzt auf deine Beratungstätigkeit schaust, kannst du sagen, was ArbeitnehmervertreterInnen, Aufsichtsräten gerade besonders bewegt? Kann man da so overall Themen identifizieren? Und hast du das Gefühl auch, dass es jetzt in den letzten Jahren diese Rolle vielleicht sogar durch die Umstände in der Wirtschaft, in der Politik anspruchsvoller geworden ist? Wird dir das zurückgemeldet?
Das ist in der Tat so. Die Arbeit ist sehr komplex geworden inzwischen. Und da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich tatsächlich auch seit 17 Jahren dabei bin. Und wenn ich mich so dran erinnere, wie wir angefangen haben, auch in den Schulungen und Beratungen, da ging es jetzt wirklich verkürzt gesagt um Spezialthemen. Also wie macht man eine Jahresabschlussanalyse, wo muss man drauf gucken? Dann waren so Fragen, das war auch wie mit der betrieblichen Altersversorgung, da gab es so eine Zeit lang die Umstellung. Solche Fragen haben interessiert und jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht im rechtsfreien Raum sind, sondern es ist auch durch die Skandale, Wirecard beispielsweise oder das Problem mit der Wirtschaftskrise, hat natürlich der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass der Aufsichtsrat platt gesagt aufgewertet wird, also vom Frühstücksdirektor zu einem echten Sparringspartner in der Aufsichtsratssitzung. Und das kann man konkret an zwei Beispielen festmachen. Das erste Beispiel ist das Thema Risikomanagement. Wenn man Risikomanagement vor 20, 30 Jahren sich angeguckt hat, dann war das, ich versichere das Gebäude gegen Brand. So. Danach kam die Entwicklung und Diskussion über sogenannte bestandsgefährdende Krisen. Ja, bestandsgefährdende Risiken und wie man sie im Aufsichtsrat überwacht und so weiter. Und heutzutage haben wir ein System, wo nicht nur finanzlastige Risiken betrachtet werden, sondern auch strategische Risiken. Und das geht so weit, dass das Risikomanagement heute zu einer integrierten Unternehmenssteuerung geworden ist, wo man auch so Themen wie Resilienz und Robustheit der Unternehmen in den Blick hat. Das zweite Thema ist Prüfungsausschuss. Das kann ich relativ kurz machen. Prüfungsausschuss war früher so etwas wie, man guckt sich den Jahresabschluss an und bestellt oder kümmert sich um den Wirtschaftsprüfer. Wenn man heute die Aufgaben des Prüfungsausschusses sieht, ja, auch das ist die Entwicklung aufgrund der Geschehnisse, wie ich vorhin gesagt habe. Dann haben wir einen Prüfungsausschuss, der auch zuständig ist, neben dem Risikomanagement, auch für die interne Revision, für internes Kontrollsystem, für so Themen wie Compliance und natürlich auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also alleine daran kann man sehen, wie sich die Arbeit gewandelt hat. Und deine Frage war ja, nicht nur ist die Arbeit komplexer geworden, sondern was ist heute wichtig? Und was ich erlebe, ist, dass wir natürlich durch die Geschehnisse der letzten Jahre, sei es die geopolitische Lage, aber auch durch Technologie und KI, wir im Prinzip in allen Unternehmen mit unterschiedlichen Ausprägungen in einer langfristigen Transformationsphase sind. Und wo es auch in jedem Unternehmen darum geht, was sind denn unsere Geschäftsmodelle der Zukunft? Können wir mit dem, was wir bisher gemacht haben, tatsächlich auch in die Zukunft gehen? Das sind wirklich tiefgreifende strategische Fragen. Und warum nenne ich das jetzt? Strategische Fragen sind immer, und das hat Daniel vorhin gesagt, sind auch immer Entscheidungen, Investitionsentscheidungen. Und das ist schon wichtig und deswegen auch der Debattenbeitrag in den Aufsichtsräten, ob die Strategie eine richtige ist. Darüber kann man unter Umständen auch im Aufsichtsrat einig sein, beide Seiten im Übrigen. Und dann die Frage, wer profitiert davon? Wo müssen wir investieren? Wo müssen wir qualifizieren? Und welche Standorte haben eine Perspektive? Insofern, um das zusammenzufassen, wir haben von früher eher eine technische Aufsichtsratssitzung zunehmend eine strategische Aufsichtsratssitzung, wo ein Hauptteil der Diskussion tatsächlich über die Strategien der Zukunft gehen. Und da ist es genauso, wie auch Daniel vorhin gesagt hat, da kommt die Arbeitnehmerseite natürlich mit dem geballten betrieblichen Wissen, Betriebsräte und natürlich auch mit dem Wissen der Externen, die natürlich einen Blick haben auf Branchen, auf bestimmte Entwicklungen etc.
Daniel, möchtest du aus deiner Mandatserfahrung da ergänzen?
Also Sebastian hat da schon so viel zu gesagt. Es wird komplexer. Ich glaube, es gibt eine Sache, diesen Trugschluss darf man sich als Aufsichtsrat nicht ergeben. Man ist kein Ersatzvorstand. Und das ist eben Punkt, wo man sagt, man ist da Sparringspartner. Aufsicht ist auch übersichtlich, weil wenn du 4 Sitzungen im Jahr hast, die im besten Fall einen Tag gehen, ich meine, da haben wir noch 361 Tage im Jahr, wo das Geschäft andere betreiben. Aber diese Stunden zu nutzen, diese strategischen Fragen, da den Finger in die Wunde zu legen, das nach vorne zu treiben, das ist eigentlich das Salz in der Suppe der Mitbestimmung. Ich überspitze mal, wir kriegst dann als Aufsichtsrat auch ganz oft noch den, also als Prüfungsausschussmitglied zum Beispiel, was ich auch lange mal war in einem Aufsichtsrat, dann kriegst du den Geschäftsbericht irgendwie 10 Tage vorher oder noch nicht mal 10 Tage, manchmal eine Woche vorher und sollst den durchlesen und wiedergeben. Das ist, also die Kommatas da zu finden oder sonstiges, das ist nicht die Mühe wert. Dafür gibt es ganze Abteilungen, die das ganze Jahr nichts anderes machen. Wenn du dich damit beschäftigst, dann kommst du aus meiner Sicht deinem Job nicht nach. Die große Frage ist, die Strategie zu erkennen, den Finger sozusagen an Schwerpunkten reinzulegen. Für diese Detailarbeit, dafür haben wir ganze Abteilungen in diesen Unternehmen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, auf dem sich die Aufsichtsräte konzentrieren sollten, aus meiner Sicht.
Dieses Gespräch jetzt hier zum Schluss dieser Folge steht ja so ein bisschen unter der Überschrift Unternehmensmitbestimmung, brauchen wir das oder kann das weg? Und ich finde, auch wenn man sich lange über die Vorteile, über den Nutzen unterhält, ist es immer noch, wenn ich jetzt den Laptop hier zumache, das Gespräch verlasse und das meinem Mann erklären möchte, der damit gar nichts zu tun hat, dann geht das Gespräch deutlich länger als die Unterhaltung, die wir jetzt geführt haben, um ihn klarzumachen. Und die Frage, die er immer stellt, als jemand, der da sehr weit von weg ist, ist, ja, aber wie sieht denn unsere Welt aus, wenn es das nicht gäbe? Was würde denn mit Deutschland passieren, wenn wir keine Unternehmensmitbestimmung hätten? Und ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, die das so ein bisschen auf den Punkt bringt. Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Wie würde denn eure Dystopie aussehen? Deutschland in 10 Jahren, 15 Jahren ohne Unternehmensmitbestimmung. Daniel?
Ich brauche da gar nicht in 10, 15 Jahre zu gucken. Sebastian hat es gesagt, 670 Unternehmen haben wir. Wir haben wesentlich mehr sozusagen. Und dann sehen wir, dass Entscheidungen ohne die Kolleginnen und Kollegen getroffen werden, ohne diese Interessen. Wir erleben, dass wir doch Arbeitgeber haben, die behaupten, sie sind ganz offen und transparent. Das gilt aber oft immer nur für die Zeiten, wo es gut ist. Gerade wo es schlecht ist, haben wir dann eine Situation, dass sie es doch alleine entscheiden wollen. Ich will mir so eine Welt nicht vorstellen, weil es wäre eine andere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo nur das Kapital entscheidet und die Demokratie am Werkstor aufhört. Und ich glaube, dass es unsere Demokratie stärkt, wenn die Beschäftigten wissen, auch in solchen strategischen entscheidenden Momenten. Und wie gesagt, wir reden hier nicht über Enteignung, sondern wir reden darum, dass die Beschäftigten mit am Tisch sitzen, dass deren Stimmen da, deren Know-how und deren Interessen mit reingeht. Und wir gucken in andere Länder, wo das alles nicht gibt. Da entscheidet die andere Seite das einfach radikal alleine. Du hast eben von Konflikten geredet. Nimm mal Volkswagen. Dann wären schon Werke geschlossen worden. Nimm mal Airbus, dann wären Sachen nicht in Deutschland investiert worden. Hätten wir Gesellschaften in Augsburg, in Farel und woanders sozusagen, die wären weggegeben worden. Das ist alles ein Erfolg von Mitbestimmung. Und wir kennen andere Unternehmen, da wird das einfach entschieden und dann wird es hingenommen. Dann kann man im Betrieb nochmal kämpfen. Das würde uns fehlen, aus meiner Sicht. Deswegen brauchen wir mehr statt weniger.
Ich kann nur bestätigen, was Daniel gesagt hat. Ich war eine Zeit lang in Spanien unterwegs und habe Projekte gemacht mit spanischen Gewerkschaften. Und natürlich kam die Frage, was ist denn eigentlich Mitbestimmung im Aufsichtsrat? Sie kennen das nicht. Was Sie kennen ist, Sie haben, wenn Sie Glück haben, gerade was so die Unternehmensführung betrifft, wenn Sie Glück haben, können Sie einmal auf den Jahresabschluss gucken. Das war's. Ja? Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber genauso ist das. Das ist etwas, wie Daniel gesagt hat, da entscheidet nur die eine Seite. Ich halte das grundsätzlich für einen großen, großen strategischen Fehler. Weil was passiert in dem Moment, wo auch der normale Beschäftigte weiß, dass sie überhaupt kein Mitspracherecht haben? Ja, das macht was mit einem. Im Gegensatz, wenn man weiß, Und da muss man auch sagen, das ist ja jetzt nicht nur die Aufsichtsratsarbeit, sondern das hat was mit starken Betriebsräten, das hat mit starken Gewerkschaften und Tarifautonomie zu tun. Das ist eine geballte Kraft, im Übrigen, wovon auch die Vorstände und die Kapitalseite profitieren. Weil, wie gesagt, es kommt eine geballte unternehmensinterne betriebliche Expertise mit rein, die aus meiner Sicht wirklich fundamental ist, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und ja, du hast vollkommen recht, es sieht nicht jeder so. Und das sind am Ende des Tages, ich will nicht von Kämpfen reden, sondern wir müssen Überzeugungsarbeit machen. Wir müssen auch mit deinem Mann, Linda, sprechen. Die Frage ist, warum weiß er das nicht? Das hat auch was mit uns zu tun. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch in die Offensive gehen. Wir machen das teilweise, aber wir müssen es noch mehr machen.
Also ich glaube, wir können erstmal feststellen, hier unter uns, vielleicht ist gar nicht die übergeordnete Frage am Ende dieser Folge, brauchen wir das wirklich noch? Weil ich glaube, da können wir alle einstimmig nicken. Aber die Frage ist vielleicht eher, wie sichern wir das denn für die Zukunft? Weil Daniel hat es ja gerade auf den Punkt gebracht, es gibt 670 mitbestimmte Unternehmen, wir haben aber deutlich mehr. Die Angriffe häufen sich. Wir haben jetzt in der letzten Folge über das 28. Regime gesprochen. Wie retten wir das für die Zukunft, damit die Demokratie nicht am Werkstor endet? Das ist eine Riesenfrage zum Schluss, aber vielleicht wollt ihr euch mal versuchen an einer Antwort. Daniel, möchtest du starten?
Das eine ist die Kulturfrage. Ich glaube schon, dass wir überall herausstellen müssen, dass es wichtig ist, dass die Menschen den Teil des Tages, wo sie bis zu 10 Stunden, 8 hören wir ja immer, aber bis zu 10 Stunden ja am Tag sind, dass sie da eben sozusagen auch mitreden dürfen. Und das eben nicht nur über die Frage, was gibt's in der Kantine zu essen, sondern schon auch die Frage, was ist die Strategie, die Zukunft. Der zweite, wir müssen es vereinfachen. Also wir müssen die Unternehmensgrößen erst ab 2000 Beschäftigten und dann in Unternehmen, und das ist alles komplexer geworden. Es werden mit Steuermodellen so viele verschiedene Strukturen gemacht, da müssen wir einfach Lösungen finden, wie wir das viel einfacher machen können, dass da wirklich auch ein Aufsichtsrat gebildet wird. Auch das gilt für die Wahl. Also wer mal eine Aufsichtsratswahl gemacht hat, jede Bundestagswahl ist ein Fliegenschiss dagegen. Das machst du sozusagen mal links. Da müssten wir radikal hin. Auch die Frage, ist es richtig, das in der Breite zu machen oder das, was Sebastian eben ja gesagt hat. Es ist ja eigentlich Teil der Arbeitnehmervertretungspolitik. Und müssen wir da vielleicht da nochmal stärker konzentrieren auf die Mitbestimmungsmenschen im Betrieb, die Aufsichtsräte extern, was Wissenschaftler, Arbeitnehmervertreter oder ähnliches. Also das können wir radikal vereinfachen. Und nach meinem Dafürhalten müssen wir die Doppelstimme des Aufsichtsratsvorsitzenden, also außerhalb der Montanmitbestimmung ist es ja so, dass am Ende, wenn ein Antrag pari pari ausgeht, der Aufsichtsratsvorsitzende eine zweite Stimme hat und dann geht es eben 9-8 aus oder 11-10. Das muss vom Tisch. Wenn man wirklich Mitbestimmung haben will, muss man einen anderen Weg finden. Da wird man auch Lösungen finden können. Aber ich glaube, man muss dann wirklich sagen, wenn man es macht, dann muss man auch die Beschäftigten sozusagen in die Situation bringen, auch am Ende des Tages zu Kompromissen im Aufsichtsrat kommen zu können, ohne dass sie immer überstimmt werden. Wir erleben das ja gerade in einem großen traditionellen Betrieb, Unternehmen, wo früher das Ziehen der Doppelstimme der Untergang des Abendlandes war. Jetzt hat man das Gefühl, das ist sozusagen zum Standard geworden. Und das ist dann die sogenannte Kultur, die sich da geändert hat. Und deswegen gehört die aus meinem Dafürhalten gestrichen.
Kämpferische Worte vom IG Metall-Kollegen. Sebastian, wie möchtest du ergänzen?
Naja, Linda, das ist schon eine schwierige Frage und ich werde sie wahrscheinlich auch nicht abschließend beantworten können. Ich glaube, am Ende des Tages ist es tatsächlich eine politische Frage, Machtfrage. Was wir dazu beitragen können, auch als IMU, sind Argumente. Argumente, die wissenschaftlich fundiert sind. Also beispielsweise, welche Rolle spielt der mitbestimmte Aufsichtsrat für den Erfolg eines Unternehmens? Da gibt es eine Reihe von Studien, die das bestätigen und natürlich das erhärten. Jetzt ist es natürlich so, dass es aber eine politische Frage ist und dafür müssen wir alle kämpfen. Und im Übrigen glaube ich, dass man auch mit einfacheren Dingen erstmal anfangen kann. Wenn man so sieht, wie die Mitbestimmungsgesetze M76 entstanden sind, da waren die Aktiengesellschaften jetzt wirklich verkürzt gesagt. Inzwischen haben wir eine Landschaft mit vielen unterschiedlichen Rechtsformen, die nicht unter dem Mantel der M76 fallen. Und das sind, glaube ich, erste Schritte, die man machen müsste, um dieses Erfolgsmodell weiter aufrechtzuerhalten.
Wir haben jetzt positive Seiten beantwortet. Wir haben aber auch die Gefahren und den Druck, den wir gerade auf die Mitbestimmung erleben, besprochen. Aber trotzdem feiern wir jetzt ja die Mitbestimmungsjubiläen. 75 Jahre Montan-Mitbestimmung, 50 Jahre Mitbestimmungsgesetz. Wie begeht ihr dieses Mitbestimmungsjubiläum? Was macht ihr, wenn ihr hier jetzt auflegt aus dem Call?
Ich mache meine Arbeit. Mitbestimmung ist eben nicht nur Aufsichtsrat, sondern ist die DNA jeder Gewerkschafterin und jedes Gewerkschafters. Und das fängt in der betrieblichen Welt an und endet sozusagen noch nicht mal bei der Unternehmensmitbestimmung, sondern wir haben es auch in der Frage von, wie mitbestimmen wir, was Parteien angeht, was unsere gesamte Demokratie angeht. Und die Alternative, um nochmal bei deinem Mann zu bleiben, ohne ihn jetzt hier zu oft zu zitieren, aber die Alternative wäre ja eine ganz andere Gesellschaft. Ich meine, da müssen wir jetzt gerade nur nach Amerika gucken, was da gerade los ist. Ich habe gesagt, Autokratien und Diktaturen sind natürlich wesentlich einfacher. Man muss nur nah am Autokraten und am Diktator sein. Für alle, die weiter weg sind, und das sind ganz, ganz viele, wird es einfach total unbequem. Und deswegen ist Demokratie so wichtig. Und das ist anstrengend, aber das ist eben, Demokratie heißt mitbestimmen. Und deswegen wollen wir das jeden Tag weitermachen. Wenn ich hier auflege, geht es dann weiter.
Sebastian, wie wirst du feiern?
Natürlich mit einem Helles. Nee, Scherz beiseite. Bei aller Gefahren finde ich, dass man gerade bei der M76 dieses 50-jährige Jubiläum feiern sollte, als Erfolgsmodell. Zumindest sei es ein Tag bei der Konferenz für Aufsichtsräte. Und an dem Tag sollten wir tatsächlich feiern. Fertig. Und nicht drüber nachdenken, was ist, was wäre. Und dann, wie Daniel gesagt hat, ist der morgige Tag dann da und dann werden wir uns drum kümmern, wie es in der Zukunft geht. Aber kurzum, wir werden feiern. Wir haben auch die Möglichkeit, Aufsichtsräten, wenn wir Seminare haben und so weiter, uns bei denen zu bedanken. Sie machen die Arbeit im Alltag. Sie stehen im Aufsichtsrat. Sie müssen Verantwortung tragen und mitentscheiden. Und deswegen feiern wir sie alle.
Vielen Dank euch für das spannende Gespräch.
Danke, Linda. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und damit, Cosima, sind wir schon am Ende dieser Sonderfolge angelangt. Was steht denn für dich jetzt nach 75 Jahren Montan-Mitbestimmung und 50 Jahre Mitbestimmungsgesetz unterm Strich auch am Ende dieser Folge?
Ich glaube, das sind zwei Sachen, die für mich jetzt irgendwie gerade wichtig sind, die mir im Kopf rumschwirren. Das eine ist, redet drüber, informiert andere. Also wirklich redet auch mit eurer Familie, mit euren Freunden drüber, die vielleicht nichts mit Mitbestimmung am Hut haben. Warum weiß ich, wie eine Kurvendiskussion funktioniert, aber warum weiß ich nicht, was Mitbestimmung ist und warum es das gibt? So, warum weiß ich das nicht? Und das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt. Das ist so ein wertvolles Gut für unsere Gesellschaft, aber auch für uns selber. Ich arbeite jetzt im Bereich Mitbestimmung, deswegen für mich ist es irgendwie was Alltägliches geworden, mit dem ich jeden Tag zu tun habe. Und ich habe heute nochmal in dieser Folge neue Dinge gelernt, habe nochmal gehört, wie viel dafür gekämpft wurde in der Vergangenheit, wie Menschen sich eingesetzt haben, wie die Unternehmensmitbestimmung auch unser Land irgendwo mit aufgebaut hat. Und wenn wir wissen, was wir da haben, was für ein Gut wir da haben, dann müssen wir es auch schützen. Und ich finde, es ist etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Gerade jetzt in der Zeit, wo es so bekämpft wird, müssen wir vielen Leuten klar machen, was es da zu schützen gibt und warum.
Das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Ich habe auch so viele Sachen noch gelernt. Es war wirklich ernst gemeint in dem Gespräch mit Karl, dass ich einfach beim Einlesen für diese Folge, genau wie deine Freundin, immer wieder dachte, warum habe ich das vorher noch nie gehört? Und genau wie du habe ich mit ganz vielen Menschen in meinem Umfeld, auch befreundeten Journalistinnen, darüber gesprochen. Ey, wisst ihr eigentlich, dass dieses Mitbestimmungsjubiläum ansteht? Wisst ihr eigentlich, was dahinter steckt und wie wichtig das auch sein kann und vielleicht auch, wie wichtig das in Zukunft in Deutschland wird. Und ich glaube, deswegen machen wir es genauso, wie Daniel und Sebastian das gesagt haben. Wir feiern einmal kurz am Festakt am 17. Juni, wo wir dann wirklich das Mitbestimmungsjubiläum einmal hochleben lassen. Aber danach geht die Arbeit weiter. Ne? Dann muss Mitbestimmung halt wieder gelebt werden. Abonniert gerne diesen Podcast, schickt den weiter und wir freuen uns, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge hören. Dann natürlich auch mit einem kleinen Bericht von der Böckler-Konferenz und auch einem wirklich sehr spannenden Interviewgast.
Wir verraten noch nicht, wer es ist. Das bleibt Überraschung. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.